Ich habe mein Pferdchen zu Hause gelassen, aber ihr kennt das alle, ne? So die über 20-Jährigen oder 30 oder 40 oder 50, ja, wie auch immer, die Älteren, die haben das gesehen, die Jüngeren vielleicht ja auch mal. Ben Cartwright und seine Familie, es ist so, was gar nicht im Film, glaube ich, vorkommt, aber das ist so auf einer DVD drauf, so als Vorspann und da zeigt er eben seinen Söhnen so viel mehr als nur den Tahosee, sondern er zeigt das Ganze und sagt, das ist alles uns, wir haben ein riesiges Gebiet da. Und das inspiriert mich jedes Mal, wenn ich das sehe, weil ich denke, so ähnlich geht Gott mit dir und mir um. Immer wenn du die Bibel aufschlägst, versucht er dir das zu zeigen. Sagen, hey, guck mal, das gehört eigentlich alles dir, weil du bist Teil meiner Familie. Und wisst ihr, was die Bibel über Gott sagt? Gott gehört alles. Alles Silber und Gold, alles, was existiert. Wir wissen, er hat es geschaffen, es gehört ihm. Und als Teil seiner Familie haben wir Zugriffsrechte auf Dinge, die oft viel ja, kühner wirken, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen sage ich und stehe dazu, Glauben, biblischer Glauben, ist das wichtigste Thema dieser Erde. Es ist wichtiger als Umwelt, wichtiger als Atomfreiheit, wichtiger als Muttertag sogar, wichtiger als irgendeine Religion oder irgendeine andere Lehre, die wir in der Bibel finden, ist biblischer Glaube, weil auf biblischem Glauben alles basiert, was wir haben können, haben wollen, haben sollen. Deine körperliche Heilung, deine seelische Gesundheit, deine Beziehung, Wohlstand. Und alles, was du dir vorstellen kannst, was die Bibel als Verheißung beinhaltet, ist zugänglich durch den biblischen Glauben. Deswegen reden wir jedes Jahr, möglichst jedes Jahr auch ein paar Mal über dieses Kernthema, weil hier hängt alles dran. So, ich habe euch hier auch was mitgebracht. Da brauche ich jetzt nur draufdrücken wahrscheinlich. Und dann... Oh, nochmal. Schon falsch im Knopf? Ja, das ist gut. Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Die soll tatsächlich so passiert sein. Ich habe sie nicht nachgeprüft, aber ich kann es mir vorstellen. In einem kleinen Dorf wohnt eine ältere arme Frau. Ihr Sohn ist vor Jahren nach Amerika ausgewandert. Ist eine alte Geschichte, vielleicht 50, 60 Jahre alt. Regelmäßig schreibt ihr Sohn ihr. Eines Tages erhält die Frau Besuch vom Lehrer im Dorf. Sie zeigt ihm freudig die Briefe des Sohnes und auch die hübschen Bildchen, die der Sohn seinen Briefen beigelegt hat. Es sind zwar immer die gleichen Bilder, die der Sohn geschickt hat, aber die alte Frau freut sich daran. Frau, sagt der Lehrer, das ist doch Geld. Das sind amerikanische Dollarnoten. Sie sind reich und wissen es gar nicht. Wir lächeln vielleicht über die Unwissenheit dieser Dame, aber letztlich muss ich immer wieder an mich denken. Ich gucke in den Spiegel und denke, ja, ich bin gerade mal so. Da ist so viel, was die Bibel mir verspricht und mir verheißt. Und wie wenig davon lebe ich schon wirklich beständig. Nicht, dass man wieder was erkennt und tut's dann und wow, ja, es funktioniert, ich bin wieder geheilt worden oder das und das. Aber das beständige Leben dieser Dinge, das ist doch die Herausforderung unseres Christseins. Es ist ja nicht so, dass ich einmal eine Sache verstehe und sie dann auf immer in meinem Repertoire habe, geistlich gesehen. Also bei mir ist es nicht so. Ich lerne was, ich bin vielleicht auf einer Konferenz gewesen, habe ein Buch gelesen oder habe mich von irgendjemandem inspirieren lassen, eine gute Predigt gehört und denke, ja, jetzt habe ich es verstanden, das gehört mir. Und ein Jahr später, stimmt, da war mal was. Ich hatte das mal, das war mal mir. So wie wenn du irgendwo auf den Flohmarkt gehst und siehst irgendein Spielzeug, was du in deiner Kindheit mal hattest und denkst, genau das hatte ich mal. Das löst dann so Gefühle aus, weißt du, so Wohlfühlgefühle. Ach, genau das Auto, Mama mir, vor 40, 50 Jahren. Und so ist es geistlich manchmal auch. So wie die Frau eben nicht wusste, dass es Dollarnoten waren, dass sie eigentlich darin Unterstützung bekommen hat von ihrem Sohn, der sie aus ihrer Armut rausholen wollte, hat sie nicht erkannt, hat sie vielleicht an die Wand, eingerahmt an die Wand gehängt oder keine Ahnung was und es stand dann 100 drauf oder 500 oder irgendwas. Und davon hatte sie eine ganze Menge und denkt mir, ja, mein Sohn ist ein bisschen einfältig, schickt mir immer dasselbe Bildchen, aber ja, er meint's ja gut, gell? Und unser Gott ist gerade so, er schickt uns immer dieselben Dinge. Dieselben Predigten, hast du schon mal gemerkt, wenn du schon, die Gemeinde ist jetzt fast 31 Jahre alt, du hörst immer dieselben Dinge wieder. Weil wir immer aus demselben Buch erzählen. Und dieses Buch hat tatsächlich keine zusätzlichen Seiten bekommen in den letzten 31 Jahren. Und das ist gut so, weil da alles drin ist, was wir brauchen. Die Bibel ist ein komplettes Werk. Und ich sage das ja immer wieder, die Bibel ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. Ich war 20, wo ich das kapiert habe. Ich habe 20 Jahre lang das nicht gewusst. So doof kann man sein. Mögest du klüger sein als ich. Okay, lass uns mal in die Bibel reinschauen. Warte mal, ich muss hier nochmal. Das habe ich gar nicht. Die Bibelstelle fehlt. Okay, die lese ich euch einfach vor. Jakobus 2, Vers 5, neue Genfer Übersetzung. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Ja, Pastor, das meint doch nicht Geld. Ah, es meint nicht nur Geld, das stimmt. Wie ich immer sage, Wohlstand heißt nicht, ich habe eine Million auf dem Konto. Du kannst eine erbärmliche Wutz sein mit einer Million auf dem Konto. Und alles andere als Wohlstand haben. Weil Wohlstand heißt, ich stehe wohl im Leben. Und da ist Geld das Geringste von den Dingen, wisst ihr? Da steckt Gesundheit drin, da stecken vor allem Beziehungen zu den Menschen, die ich liebe, drin. Wenn ich da überall wohlstehe, dann ist auch die finanzielle Seite irgendwann durchaus wichtig. Und das gehört dazu. Ich kann das nicht rausnehmen. Das würde das ganze Evangelium verfälschen. Ich darf es auch nicht überpriorisieren. Natürlich nicht. Geld ist nur ein Mittel. Es ist eine Tauschwährung, immer noch. Wir tauschen das Geld für irgendetwas, was uns das Leben leichter macht. Und das ist gut. Lass uns mal kurz ein letztes Mal nochmal rekapitulieren. Wir hatten, das ist ja der dritte Teil. Ihr könnt die ersten beiden Teile alle auf YouTube oder in unserem Podcast gratis euch runterladen, anschauen. Macht das auch bitte und bitte nicht nur einmal schauen. Diese Dinge, meine Predigten sind in der Regel sehr viel gehaltvoller als die Predigten mancher anderen, die so einen Punkt nehmen und den ausverlieren. Ich nehme meistens 10 Punkte und mache den eine Predigt und deswegen ist das auch ein bisschen komplizierter, das alles rauszunehmen, was drin ist. Deswegen lohnt es sich durchaus, das sich ein paar Mal anzuschauen und anzuhören. Das letzte Mal sprachen wir darüber, dass der Glauben eine Bestimmung hat. Also der Glauben hat ein Ziel, eine Richtung. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass der Glauben auf eine Beziehung mit Gott aufbaut. Das heißt, wenn ich Gott nicht kenne, ist biblischer Glauben für mich nahezu unerreichbar. Der ist verbunden mit dieser Person. Das ist so, wie wenn du zu mir kämst, würdest sagen, hier Bernd, ich habe gerade eine Not, kannst du mir mal 1.000 Euro schenken? Und ich denke, ja, mag dich ja, aber weißt du, 1.000 Euro gebe ich dir keine. Sondern der Herr sagt es. Warum? Weil du bist nicht meine Tochter oder mein Sohn oder meine Frau, weißt du? Denk mal selbst, wem würdest du 1.000 Euro einfach so geben? Das wäre dann schon jemand, der ganz, ganz nah dran ist und der wirklich einen ganz, ganz guten Grund hat. Stimmt's? Da ist eine Beziehung da. Dein allerbester Freund vielleicht. Dein Kind, wenn du das Geld hast, immer vorausgesetzt. Dein Ehepartner natürlich, deine Eltern. Okay, wenn da eine Riesennot ist und du könntest es helfen, würdest du es tun, oder? Aber du kannst nicht der ganzen Welt helfen. Du kannst nicht jedem helfen, nur weil du ihn magst. Das geht nicht. Deswegen Beziehung ist für Gott auch, das ist das Kernelement. Das ist wichtiger für ihn als alles sonst. Die Beziehung zu dir ist sein Hauptziel. Das nochmal dabei. Wir haben ja eben auch gesungen und gesagt, dass Gott souverän ist. Und das stimmt. Aber in seiner Souveränität hat er die Kontrolle über diese Erde und alles, was hier passiert, abgegeben. Abgegeben. Er kontrolliert nicht, was auf dieser Erde passiert in dieser Zeit. Schockiere ich dich gerade? Wunderbar. Enttäuschung heißt das Ende einer Täuschung. Ja? Genieß es. Wem hat er die Herrschaft gegeben? Adam und Eva. Wem haben Adam und Eva die Herrschaft gegeben? Und das ist unser Problem. Bis heute hat er nämlich diese Herrschaft. Außer Asterix und die Lupe, außer das kleine Dorf in Gallien. Ja, außer denen, die tatsächlich Christus lieben, die in Christus bleiben. So möchte ich es definieren. Nicht die, die sich Christen nennen, nicht auch die, die zur Kirche X oder Y gehören oder zu unserer Kirche. Nee, das ist nicht die Definition. Sondern die, die in Christus bleiben und dessen Wort bleibend in ihnen ist, herrschaftlich, das sind die, die verändern alles in ihrem Leben und oft auch ein Stück weit in ihrer Umgebung, weil wir Einfluss nehmen dürfen auf unsere Familie, auf unsere Freunde. Allein schon dadurch, dass wir was erleben, werden andere ermutigt. Wenn ich eine Heilung erlebe und kann davon erzählen, sagen andere, oh, du hast das echt erlebt von Gott her? ja, okay, dann kann ich ja auch wagen, mehr zu glauben. Und dann wächst Glauben oft auch in anderen. So, also Gott ist souverän, er hat Kontrolle, ja, aber er hat sie abgegeben, hat sie denen gegeben, die ihm vertrauen. Und durch die übt er diese Kontrolle aus, wenn du es so willst, die ihm im biblischen Glauben, die im biblischen Glauben handeln, die also etwas tun damit. So, das ist das, was wir wissen müssen, um die Souveränität Gottes mit dem jetzigen Ist-Zustand in Gleichklang zu bringen, in Einklang zu verstehen, was passiert hier eigentlich, warum passieren Dinge auf dieser Welt, guten Menschen, schlechte Dinge. Will Gott das, prüft Gott das, das haben wir ja früher alle mal geglaubt, ne? Dass Gott Dinge zulässt, die dich krank und arm und schwach machen, um dir was beizubringen und all diese Lügen des Feindes, mit denen er die Kraft aus dem Evangelium rauszieht und dann, was lässt er zurück? Eine kaputte, leere, religiöse Bewegung, die nichts bewegt, die niemanden segnet. Ein Club der Trauernden. Das würde passieren, wenn wir uns in diese Richtung verwickeln. Das ist ja keine Entwicklung, das ist eine Verwicklung. Okay, lass uns die drei Punkte angucken, die ich mitgebracht habe. Punkt 1. Ich habe ein Porträt von Iris und mir genommen. Oder von dir und deiner Frau, deinem Mann. So sollten wir eigentlich aussehen. Denn Glauben bringt etwas mit sich, was den Unterschied machen kann zwischen Leben und Tod. Durchaus. Autorität. Da Glauben ja eine Bestimmung, einen Zweck hat, das haben wir uns schon angeschaut, verbindet Gott die, die sein Reich an erste Stelle gesetzt haben, auch mit der zur Erreichung des Zwecks notwendigen Autorität. Ich habe euch ein Bildchen gemalt. Meine Malkünste sind nicht ganz so toll. Matthias hätte das besser gemacht. Aber das soll ein Burger sein, okay? Burger. Big Mac, wenn du McDonald's-Fan bist, oder mein Favorite ist ein anderer von Burger King. Big King heißt der. Großer König. XXL. Okay, das ist so ein Ding. Ja, Sesamkörner drauf. Und das versucht die Matthäus 28, 19 und 20, diese Bibelstelle zu verdeutlichen. Da habt ihr das Brötchen oben und Unterhälfte. Gestern hatten wir solche Brötchen. Haben wir gegrillt gestern, dicke, fette Frikadelle. Fantastisch. Oben und unten haben wir die Brötchen. Vollmacht. Und alle Zeit bei uns ist das, was Jesus in dieser Bibelstelle ja uns weitergibt. Ich habe alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin, das ist dann die Frikadelle, geht hin und macht zu Jüngern. Und dann unten drunter steht dann, und ich bin alle Zeit bei euch. Man könnte also sagen, wenn du das machst, worum es geht, hast du seine Präsenz garantiert. Der Umkehrschluss wäre, machst du es nicht, dann bildest du dir nur ein, er wäre alle Zeit bei dir, in dieser Form wohlgemerkt. Der Autorität. Ja, ist in deinem Herzen und von neuem geboren bist, ist er natürlich auch da. Aber was nützt es mir, wenn ich ein Taschenmesser bei mir habe, was nicht aufgeht? Wenn ich angegriffen werde, ich kann nichts tun damit, außer einen stumpfen Griff hinzuhalten. Und so geht es manchen Christen, die sagen so, oh Gott, sagt ja in seiner Bibel, er ist immer bei mir. Und dann kommen sie in eine Krise und gehen genauso furchtbar aus dieser Krise raus, wie alle anderen ohne Gott auch. Und fragen sich, warum, Gott, lässt du das zu? Und Gott sagt, warum hast du das Taschenmesser nicht aufgemacht, das ich dir gegeben habe? Ach so. Ja, ich konnte es nicht aufmachen, weil ich eigentlich, ist mir dein Missionsbefehl wurscht egal. Hier geht es nur um mich. Ob andere Jesus kennenlernen, ob andere davon hören, wie gut Gott ist, ist mir nicht so wichtig. Das ist oft das, was Leute nicht sagen, aber was Gott natürlich sieht. So, mein Taschenmesser geht auf, wenn ich bereit bin, davon zu erzählen, was Gott mir anvertraut hat und den Auftrag zu erfüllen, für den ich eben Autorität auch bekommen habe. Wenn ich es nicht tue, ist die Autorität irgendwann nur noch ein netter Gedanke. Okay, das ist auch eine Wiederholung, deswegen gehe ich hier nicht weiter darauf ein. Lest aber Matthäus 28, 19 und 20 mal in Ruhe und schaut, ob das nicht so ist, wie ich es gerade sage. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Präsenz, der herrschaftlichen Präsenz Gottes und dem Missionsbefehl, dem ausgeführten Missionsbefehl durch mich. Ich bin jemand, dem Jesus seinen Auftrag gegeben hat. Und ich bin auch jemand, dem Jesus seine Vollmacht gegeben hat. Diese beiden Dinge aus Matthäus 28 gehören mir, standesmäßig. Meine Aufgabe ist es, aus diesem Stand einen Zustand zu machen. Was nutzt mir der Stand eines Prinzen, wenn das keiner weiß, dass ich ein Prinz bin? Oder wenn ich über nichts verfügen kann, über keine Autorität, über keine Mittel, über nichts. So, Gott möchte mir beides geben. Das Erbe der Verheißung Abrahams in Christus, so könnten wir jetzt drüber reden, Galater 2, 3, steht alles in dem Handout, das könnt ihr am Donnerstag in einem Newsletter finden. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, bitte abonniert den Newsletter des Christuszentrums, es lohnt sich. Wir haben Macht über alle Gewalt des Feindes, sagt Lukas. Über alle Gewalt, nicht nur über ein bisschen. Wir haben Vollmacht, dieselben Wunder zu tun, die Jesus tat, Johannes 14, 12. Ups. Wie weit bist du schon bei der Liste? Ich hänge immer noch so an Totenauferweckung. Ja, ich meine, wow. Aber einige hängen noch bei Heilung, einige hängen noch dabei, das Wort überhaupt weiterzugeben, zu predigen, zu lehren. Wo hängst du? Geh weiter. Wir haben die Vollmacht, Gebetserhörungen zu erhalten, Johannes 14, 30. Und alles, was du bittest, glaub, es wird dir werden in dem Vater im Himmel. Wir haben denselben Geist in uns, den Jesus auf dieser Erde hatte und durch den Jesus alles tat, was er tat. Er hat seine Gottheit abgelegt, hat den Heiligen Geist Gottes mit seiner Taufe empfangen und von diesem Moment an hat er die Wunder gewirkt, von denen wir heute so begeistert lesen. Und dann sagt er, ich gehe jetzt zum Vater, aber den Geist lasse ich euch. Warum? Damit ihr dasselbe tun könnt, was ich getan habe, denn ich gehe zum Vater. Meinst du, das hat er ernst gemeint? Meinst du, die Bibel ist ernst gemeint? Ja, ich glaube das. Lies doch mal Epheser 6, was steht da? Paulus beschreibt die Waffenrüstung. Welche Waffenrüstung ist denn das? Die für Robin maßgeschneidert wurde? Die für Maya maßgeschneidert wurde? Nein, wir haben tatsächlich dieselbe Waffenrüstung, die Jesus hatte. Das steht da. Es ist die Waffenrüstung Gottes. Es ist die Rüstung, die Jesus angehabt hat, als er 3 Tage nach seiner Kreuzigung aus den Toten auferstanden ist und seinen Fuß in den Nacken des Satans gestellt hat und gesagt hat, Schlüssel her, Schlüssel des Todes, ab jetzt, nicht mehr du. Die Rüstung. Der Teufel kennt vielleicht dich und mich nicht, aber er kennt die Rüstung. Wann immer wir sie tragen und anfangen zu kämpfen, weiß er, er hat verloren. Gegen diese Rüstung hat er keine Gegenwehr. Bist du ermutigt? Ja, nein. Ihr dürft reagieren. Wir haben noch Leben in uns. Amen. Ja, ich weiß, das Leben hinter der Maske. Es wird enden. Wir gehen der Richtung entgegen. Die ersten haben ihre Impftermine oder ihre Impfung. Es wird besser. Im Herbst haben wir hier eine bessere Zeit. Glaubt mir es. Alles Arbeit ist für uns. So, das war alles Matthäus 28, 20 letztlich, was ich euch beschrieben habe. Wir lesen das auch im Markus-Evangelium. Das habe ich euch auch hier mitgebracht. Und er sprach zu ihnen, der auferstandene Jesus sprach, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden dich begleiten, nämlich die, die glauben, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Teil 1 der Liste. Sie werden in neuen Sprachen reden, tun viele. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Also wenn wir in Schwierigkeiten kommen, die wir nicht ausgelöst haben, wird der Herr uns bewahren. Und Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Alles Übungsfelder für dich und für mich als Christen, um unsere Vollmacht zu entwickeln. Ja, wie fange ich denn an? Wenn du mitbekommst, ein Kollege, dem tut irgendwas weh, sagt er, ich bin Christ, ich glaube, dass Gott heilt, darf ich für dich beten? So habe ich angefangen. Und das sind immer wieder geniale Dinge passiert. Bei solchen simplen. Einmal war ein Kollege, der musste zum Zahnarzt mitten, also in der Arbeitszeit, hat sich verabschiedet, sagte mir, ja, ich muss hin, der Zahn muss raus, hat der Arzt gesagt. Sag ich, ich bin Christ, ich würde gerne für dich beten, vielleicht bleibt er dann drin. Oh ja, dann machen wir. Hände aufgelegt, gebetet, er ist zum Zahnarzt, der kam wieder und der Zahn war noch drin. Ich glaube nicht, dass er den Zusammenhang wirklich so gesehen hat, aber ich habe mich gefreut, weil ich habe gemerkt, wieder einmal ist Autorität passiert. Ein andermal habe ich für jemanden gebetet, der hatte eine kaputte Schulter. Ein Kumpel damals von mir, nicht gläubig, ungefähr 1-2 älter als ich. Und der hatte einen Unfall, war dadurch lange arbeitsunfähig, deswegen auch, wurde viele Röntgenaufnahmen gemacht und alles. Und ich sage hier, ich kann für dich beten, Jürgen. Ich glaube, Gott kann da was machen. Alter Marmo. Ich habe gebetet und habe 2 Jahre lang danach nichts mehr von dem Jungen gehört. Und irgendwann stand er vor der Tür und sagte, ich wollte dir noch mal was sagen. Das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen. Aber ich glaube es ja selbst nicht. So hat er angefangen. Und bitte sagt es nicht meiner Frau. Die hält mich für verrückt. Sag ich, Jürgen, was ist denn los? Was ist denn passiert? Ei, warst du noch damals? Hast du für mich gebetet, für meine Schulter? Und die Woche drauf hatte ich einen Arzttermin. Und der hat eine neue Röntgenaufnahme gemacht. Und da hat er gesagt, was ist denn da passiert? Wie geht das denn? Diese Splitterung, die ist nicht mehr da. Das Ding ist wieder heil. Es ist ganz. Das war immer auf allen Aufnahmen kaputt. Aber auf der Aufnahme nicht mehr. So, wurde wieder arbeitsfähig, konnte wieder arbeiten und hat 2 Jahre lang mir nichts davon erzählt. So geht's manchmal. Und sagte, ich wollte es dir sagen, aber sag's niemandem, so ungefähr. Ich sage jetzt keinen Namen, deswegen, ihr wisst nicht, wer das ist, aber ich finde das immer wieder beeindruckend, weißt du, was für Autorität du hast. Bei jemandem, der nicht glaubt. Der es jetzt noch nicht glaubt, obwohl der Arzt es sagt, weißt du. Die Dinge passieren. Ich habe einmal ein Geschäft gemacht mit einer jungen Frau aus Ulm. Das war ihr eBay-Geschäft. Und wir hatten einen kurzen schriftlichen Kontakt. Und ich schrieb ihr dann, wünsche Ihnen Gottes Segen. Und dann schrieb die mir zurück, einen Tag später, und sagte, als ich diesen Satz gelesen habe, ich war richtig Grippe, voll krank, war vor Corona, war alles weg, alle Symptome waren weg. Mir ging es sofort wieder gut. Ich wollte mich nur mal bedanken. Und ich habe nur diesen Satz dahin geschrieben. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich habe mir nicht mal was dabei gedacht. Aber das zeigt, welche Autorität in den Worten steckt, die du und ich haben. Würden wir uns dessen mehr bewusst sein, würden wir bewusster reden, weißt du? Und wir würden noch mehr großartige Dinge dieser Art und Qualität erleben. Gut, lass uns die Autorität nochmal, unseren Stand nochmal anschauen. Unser Stand. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. So Gallien, ja? Gallien. Raus aus dem ganzen feindlich besetzten Gebiet, das ist es. Die Erde ist feindlich besetzt. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Gott dieser Welt. So wird er tatsächlich genannt. Nicht für immer, aber noch. Er hat ein Ablaufdatum. Die Erde hat ein Ablaufdatum und der Teufel auch. Aber wir sind rausversetzt worden an dem Tag, wo wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben. Das weiß ja nicht jeder, was das meint. Das meint, er ist mein König ab dem Moment. Ich bin nicht mehr länger mein eigener König. Wir leben ja in einer Demokratie, gibt es keine Könige. Aber wir sind unsere eigenen Könige, oder? Hey, wenn ich das nicht will, weißt du, jetzt in der Corona-Zeit siehst du, wie die einzelnen Königreiche reagieren auf die Ankündigungen, die so kommen. Ja, nicht jeder gehorcht da so gerne. Und du bist der eigene König. Bis zu dem Moment, wo du Jesus die Herrschaft gibst. Ich meine wirklich die Herrschaft. Deswegen sage ich bei dem Übergabegebet auch zum Schluss immer, sei mein Herr. Mir nutzt Jesus nichts, wenn er einfach nur mein Freund ist und in meinem Herzchen wohnt. Das ist nett. Vielleicht rettet mich das sogar schon. Aber wenn er mein Herr ist, dann kann ich in seiner Autorität auf diesem Planeten wandeln. Und das möchte ich für nichts in der Welt mehr loswerden. Dafür habe ich zu viel gesehen, zu viel erlebt. Ohne das wäre ich gar nicht mehr hier. Ich wäre gar nicht mehr am Leben. Versteht ihr? Ohne dass ich Worte habe, die kraftvoll sind, die Dinge verändern, die physische Dinge sogar verändern können. Und du hast dieselben Worte, du hast dieselbe Möglichkeit. Zu unserem Stand gehört auch zweitens, und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Was heißt das? Er meint's gut mit mir und deswegen hat er uns mitversetzt in die himmlischen Regionen. Was heißt das? Er hat mir einen Zugang sozusagen gegeben, so als Diplomat. Ich habe einen Diplomatenausweis und der berechtigt mich jederzeit, an den Ressourcen meiner Heimat zu zerren und zu ziehen. Und ich soll das sogar tun. Was ist meine Heimat? Oh, ich liebe Deutschland. Deutschland ist meine Heimat. Da schäme ich mich auch nicht für. Aber es gibt eine andere Heimat, die noch viel wichtiger ist, die auf ewig meine Heimat sein wird. Das ist der Himmel. Ich bin himmlischer Staatsbürger, sagt die Bibel. Ab dem Moment, wo ich Jesus zu meinem Herrn gemacht habe, bin ich das. Und die geistlichen Realitäten wissen das sehr wohl. Wir denken manchmal zu klein darüber. Ich denke an Leute, die nach Amerika einwandern, in der Hoffnung, gerade hier aus Südamerika, amerikanische Staatsbürger zu werden irgendwann. Hast du mal gesehen, was das mit Leuten macht, wenn sie dann diesen Schein bekommen, diesen Pass? Nach Jahren oft des Aufenthalts und wo sie alles Mögliche machen, Sprachkurs. Und dann werden sie aufgenommen als Staatsbürger der USA. Das Lächeln, das geht so, weißt du? Die Leute sind einfach nur Ziel erreicht. Jetzt bin ich in der Heimat, wo ich hingehöre, wo ich hin will. Und wir haben das Ziel erreicht und unser Lächeln ist manchmal nicht so breit, weil wir nicht verstehen, was das bedeutet, Staatsbürger des Himmels zu sein. Noch etwas, was unseren Stand beschreibt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Regionen in Christus. Wo? In Christus. Nicht außerhalb von Christus. Aber in Christus, ja. Ich kann nichts, aber in Christus ist mir alles möglich. Das ist, was die Bibel uns lehrt. in Christus zu sein, ist eine gute Sache. Aber wie gesagt, das bedeutet, er ist der Boss. Wenn ich der Boss sein will, hast du Kollege, Boss, ey, der Boss-Level ist da oben, er ist der Boss. Wenn er der Boss ist, dann bin ich der Boss sozusagen in meinem Leben. Dann habe ich Autorität über die Dinge, die mein Leben betreffen. Ich herrsche nicht über Menschen, aber ich herrsche über Umstände, die mein Leben betreffen. Krankheiten, die kommen, Widrigkeiten, die antreten. Corona kann doch mit Leuten machen, oft was es will, mit mir nicht. Corona ist für mich genauso eine Chance und etwas mit sich Bringendes, wie alle anderen Krisen auch. Warum? Weil ich in Christus bin. Eine Wirtschaftskrise kann ja sein, rechts und links, nicht in mir. Alles kann bergab gehen, nicht weil ich das will, aber das passiert oft, aber nicht bei mir. Bei mir stoppen diese Dinge, weil ich in Christus bleibe. Das ist mein einziges, was ich habe, aber das reicht. Das reicht. Die Bibel sagt, 1000 fallen zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten, mich trifft es nicht. König David hat das gesagt, der hat es erlebt. Der hat echt Widrigkeiten erlebt, oder? Und er ist durchgegangen durch all das, egal was ihm Schlimmes passiert ist, übelste Sachen. Und er ist durchgekommen. Andere nicht. Er ist durchgekommen. Ich mag das. Okay, eins noch für unseren Stand. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wenn ein König reich ist, dann ist er nicht nur im Kopf reich, sondern hat auch sein ganzer Leib damit zu tun. Versteht ihr? Wir sind sein Leib. Wir sind nicht irgendwer. Wir sind der Leib von Christus. So bezeichnet er uns. Paulus bezeichnet uns so. Und das ist der Grund, warum wir Anteil an all dem haben können, nicht unbedingt haben können, was Christus hat. Und er hat keinen Mangel an irgendetwas. In unserem Leben als Christ geht es also darum, mit dem Kopf im Himmel zu sein und gleichzeitig mit den Füßen fest auf dieser Erde zu stehen. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sollen nicht abgehoben leben, so wie so Freaks, sondern ja, wir leben an diesem Planeten, aber hier, um etwas zu verändern, nicht um reaktiv zu darben. Lass mich es mal so ausdrücken. Gott hat ein vortrefflich ausgerüstetes Heer in diesem Land. Doch es ist ein sehr kleines Heer, weil viele der Berufenen unentschieden bleiben. Die aber, die sich mit ganzem Leben dem göttlichen Auftrag verpflichten, gleichen einer Elite-Einsatztruppe, einer Taskforce, mit der es keiner im Lager aufnehmen kann. Denn die Entschiedenen tragen die gleiche Rüstung, mit der Jesus selbst den Feind unter seine Füße getreten hat. Wenn er diese Rüstung sieht, weiß er eins sicher, dieser Kampf ist für ihn verloren. Weil der, der da drinnen wohnt, größer ist als alle seine Heere und Möglichkeiten zusammen. Okay, lasst uns weitergehen. Der Glaube spricht. Das Bild habe ich von Iris schon mal gesehen, gell? Du hast das auch mal irgendwo gehabt. Der Glaube spricht. Und hier möchte ich euch die entscheidende Bibelstelle mitgeben, die uns zeigt, was Sprechen eigentlich meint. Ihr müsst wissen, Worte wurden uns ursprünglich nicht zur Kommunikation gegeben, sondern zur Kreation geschaffen. Denk an das Bild, was hat Gott gemacht, als er die Erde schuf? Er sprach und es war da. Er sprach und es entstand. Er sprach und es entstand. Und wir sind nach seinem Bild gemacht, ebenso berufen, dass wir auch Dinge in Existenz sprechen, die noch gar nicht da sind. Wir haben inzwischen ja Zeugnisse auch aus der Quantenphysik, die das Unglaubliche bestätigen. Dass wirklich unsere Worte Materie verändern. In uns selbst, unser eigenes Gehirn wird verändert durch das, was wir reden. Das weiß man heute, ist nicht mehr. Da entsteht Masse, messbar. Sicher im Nanobereich, aber da entsteht Masse, da entstehen neue Zellen, dadurch, dass du redest. Entweder gesunde oder kranke Zellen. Nun, Markus 11, einige sagen Hagin 11, weil das war die Bibelstelle, über die hat Kenneth E. Hagin mehr gesprochen als über jeder andere. Kenneth E. Hagin ist unser geistlicher Mentor, wenn man so will, so stille Mentor. Und wir sehen hier, dass Jesus sagt, es geht um den Feigenbaum, der verdorrte, weil den Tag vorher hat er ihn verflucht und dann kamen sie wieder daran vorbei, auf dem Weg zum Tempel und Jesus antwortete und sprach, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, heb dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. So, wir haben hier, wie auch im Hebräer 11, einen der der Grundlehren über biblischen Glauben vor Augen. Und Markus 11 lehrt uns einige Aktionen. Hier kann man nochmal sehen, die Farben kommen nicht ganz so gut rüber. Also grün soll das eine sein, sieht jetzt fast gleich aus. Aber wir sehen, da steht dreimal Glauben und viermal Reden. Deswegen habe ich das farblich mal markiert, damit uns das bewusst wird. Es geht nicht nur darum, Glauben zu haben. Glauben zu haben ist nett, aber der Glauben ohne Werke ist ein toter Glauben, der verändert nichts. Glauben hat Worte oder und Werke. Dann ist es Glauben. Paulus sagt, zeig mir deine Werke und ich zeig dir den Glauben. Ups. Okay, wie viel Glauben hast du wirklich? Das sieht man an dem, was du wagst, was du tust, wo du in seinen Wegen unterwegs bist. So, zunächst mal habe den Glauben Gottes. Ich lese hier aus einer anderen Übersetzung, Neues Leben Übersetzung sagt, den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Also den Glauben, mit dem Gott auch handelte. Weil tatsächlich, Gott hatte Glauben und sprach. Er sprach und Dinge entstanden. Und diese Form von Glauben sollten wir anstreben. Zweitens, kenne den Willen Gottes. Du musst Gottes Willen kennen, um zu wissen, was er sagt. Und kennen, wissen wir, ist ein biblischer Begriff für Intimität. Das bedeutet wirklich kennen. Also ich kenne meine Frau in der intimsten Weise, die ein Mensch einen anderen kennen kann. Und Gott sagt, lern mich kennen. Ey, sei echt mit mir, in mir. Ich in dir. Das ist intensiv, das ist intim. Das ist eine Ebene, die du mit Menschen selten hast. So, du musst den Geber der Gabe kennen und eine echte Beziehung zu ihm pflegen. Ich überspringe jetzt die nächste Bibelstelle aus Zeitgründen. Steht aber im Handout dann drin. Drittens, glaube, dass du es bereits hast. Du musst glauben, dass es bereits von dir empfangen wurde, ehe du bittest. Das ist jetzt eine nicht so einfache Aufgabe. Ich habe euch bewusst hier die Übersetzung aus der Elberfelder mal genommen. Da steht nämlich, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das versucht dir was vorzumalen. Du hast ein inneres Bild. Du siehst dich bereits geheilt, obwohl alle Symptome noch da sind. Du siehst dein Bankkonto bereits im Plus, obwohl es noch tiefrot ist. Du hast ein inneres Bild. Wo kommt es her? Indem du dich im Wort aufhältst. Indem du dich mit Worten aus der Bibel umgibst, die hierüber reden. Mit Verheißungen von Gott. Ich weiß, manche Iris macht das auch. Die schreiben Bibelstellen irgendwo hin, hängen die an die Küchentür, an die Wände. Und überall hängen bei uns Bibelstellen, die das ausdrücken, worüber wir Glauben aufbauen wollen. Und das ist eine gute Sache, weil das Wort schafft Glauben. Der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Hören des Wortes. So, höre immer wieder hin. Und dann wirst du nur noch Danke sagen, anstatt 10.000 Mal dieselbe Bitte zu äußern. Weil du innerlich siehst, danke, ich bin geheilt. Es tut zwar immer noch weh. Ich habe das mit meinen Knien gehabt, erinnert ihr euch, vor 13 Jahren? Die Ärzte wollten mir neue Gelenke geben. Und ich sage, ich nehme jetzt mal eine Zeit und glaube. Bauglauben auf. Und das habe ich gesagt, ich bin geheilt in Jesu Namen. Und wenn ich Treppen runter oder raufgegangen bin, wir haben viele in unserem Haus, dann danke Jesus, ich bin geheilt in deinen Wunden, ich bin geheilt in deinen Wunden. So ähnlich hat das ausgesehen. Nicht wirklich so sportlich, wie ich eigentlich lieber auftrete. Aber es hat dazu geführt, dass ich nach einem Jahr, es hat ein Jahr gedauert, vollkommen frei war von diesen Problemen. Und bis heute, wir laufen dreimal die Woche eine Stunde und machen alles Mögliche. Also es hat geholfen. Es hat geholfen, das Wort auf meinen Lippen zu bringen und das Bild auszumalen, damit immer tiefer und immer tiefer in mich reinzubringen und sagen, ja, das ist die Wahrheit. Dann reden wir das nächste Mal drüber, wie wir die Wahrheit über Tatsachen legen. Aber das macht einen großen Unterschied. So, dritter Punkt. Deine Worte entscheiden. Und zwar deine ersten. Oh, deine ersten. Weißt du, dein Reden ist mindestens so entscheidend wie dein Glaube. Das haben wir uns hier eben angeschaut. Ich wiederhole das auch nochmal mit dieser Zeichnung. Hier sieht man es jetzt im Hintergrund ein bisschen, die Farben ein bisschen besser. Viermal reden, dreimal glauben. Es geht um ein beständiges Reden. Es geht nicht um ein einmaliges Reden. Manchmal sagt man eine Sache einmal und die ist wirklich gegessen. Selbst wenn das noch nicht verändert ist. Manchmal spüren wir müssen das öfters sagen. Ich denke immer wieder an die Geschichte von Kenneth Hagin, der Leute teils ja, dreimal am Tag eine Stunde um den Wohnzimmertisch schickte und sagte, hier, du bekennst, ich bin geheilt in Jesu Wunden und das machst du eine Stunde am Tag und das dreimal am Tag. So, und das machst du ein paar Wochen und guck mal, was passiert. Und es sind Heilungen passiert, ein Wunder passiert von unheilbaren Dingen. Wie wär's? Was hast du zu verlieren? Geh doch mal den Weg des Glaubens. Wir sagen nicht, lass die Medizin weg oder sowas oder geh nicht zum Arzt. Nein, mach das ruhig, ist in Ordnung. Corona-Impfung ist gerade so Thema. Weißt du, einige sagen, ja, du hast Angst, deswegen lässt du dich impfen. Nee, es ist genau andersrum. Du lässt dich nicht impfen, weil du Angst hast. Ich mache das ja nicht für mich. Ich lasse mich impfen, damit mein Volk schnell wieder auf die Beine kommt. Ich will ein Teil der Lösung sein, nicht des Problems. So, also Angst hält dich von Dingen weg, die richtig wären. Okay. Wo sind wir? Ja. Oh, wir sind bei Beispielen. Wollt ihr ein paar Beispiele hören? Die Zeit haben wir, glaube ich, noch. Beispiel für die ersten Worte. Ist nicht immer die ersten Worte, aber in Krisensituationen sind es die ersten Worte, die oft den ganzen Unterschied machen. Als ein Freund von mir, Johannes Justus, ist gerade Präses unseres Bundes, BFP, als er im Gottesdienst war, starb eine Besucherin, eine ältere Dame im Gottesdienst, lag tot in ihrer Reihe, kein Herzschlag mehr, war fertig. Ein Arzt war dabei, eine Krankenschwester kam noch dazu und dann ist er hingegangen und die ersten Worte, die er gemacht hat, waren Worte des Lebens. In Jesu Namen, steh auf. Steh auf. Er hatte nicht den riesen Glauben in dem Moment, weil das ist ein Moment, da bist du nicht vorbereitet drauf. Aber er hat die ersten Worte gemacht, hat in Jesu Namen, komm zurück. Und sie kam zurück. Und sie kam zurück. Und sie wurde wieder hergestellt. Und so kann ich euch so viele Beispiele nennen. Hier mein Sohn Rafa ist eines meiner größten Muster, weil sein Name bedeutet ja El Rafa, der Herr, mein Heiler. Und wir haben ihm den Namen bewusst gegeben. Und er hat aber wirklich in seiner Kindheit so ein paar Sachen erlebt, die waren eher krank als gesund. Und so hatten wir immer ein Übobjekt für unseren Glauben. Oh, jetzt guckt ihr heute an, er ist ein Bär von einem Mann. Weißt du, er sitzt hier in letzter Reihe mit seinen Kumpels. Ich erinnere mich, ich habe mal mit ihm gespielt, er war so ein kleiner Kerle damals, vielleicht so sieben Jahre alt, ich weiß nicht mehr. Wir tobten auf dem Bett rum. Und dabei gab es irgendwann ein hässliches Geräusch und er schrie. Und seine Hand hing, so wie ich es nicht nachmachen kann. Ich merkte, Mist, das Handgelenk ist kaputt. Die Hand hing völlig unnatürlich da in der Gegend rum. Und ich sage, okay, in Jesu Namen, Hand, sei heil. Gelenk, stell dich wieder her. Das waren die ersten Worte. Das zweite, was ich natürlich als Vater gemacht habe, ab ins Auto und ins Krankenhaus. Und auf dem Weg ins Auto, alle waren in Panik, oh Gott, 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 Handgelenk kaputt und es sah furchtbar aus, Krisch auch und es tat weh. Und dann, als wir gerade im Auto saßen, noch in der Einfahrt, sagt er, Papa, es tut nicht mehr weh. Ah, oh, dachte ich, okay, komm mal raus. Ich bin mal rausgestiegen und habe ich sein Handgelenk berührt. Jede Berührung hat er geschrien, wie am Spieß. Und? Nee, Papa. Und? Nö. Und? Nö. Dann habe ich ihn genommen an der Hand und habe ihn hochgehoben. So, jetzt will ich es wissen. Und? Nö. So blieben wir zu Hause und das Handgelenk war heil. Was war passiert? Die ersten Worte. Die ersten Worte haben sich entfaltet. Es ist nicht immer, dass es ganz so schnell geht. Das war traumhaft schnell. Ich finde es toll. Aber ich weiß, hätte ich sie nicht gemacht, wären wir ins Krankenhaus gefahren. Ja, auch die Ärzte hätten einen guten Job gemacht und alles, aber das war doch besser. Viel besser. Ich lese gerne eine Geschichte vor, die ich live gehört habe, vor 7 Jahren auf einer Konferenz in Fort Worth, bei Kenneth Copeland auf der Pastorenkonferenz. Ich lese es wörtlich vor, dann verpasse ich auch nichts. Ein Prediger damals, Mark Barclay, auch einen eigenen großen Dienst, und erzählte Folgendes, was sich im Sommer 2014 ereignete. Seine Enkelin Jaden ertrank im letzten Jahr im Pool ihrer Eltern. Ihre langen Haare wurden irgendwie von der Filteranlage eingesaugt und das Kind konnte sich nicht mehr befreien. Ihr Vater wurde von anderen Kindern gerufen, die ihm sagten, dass Jaden mit dem Gesicht im Wasser läge und sich nicht mehr bewegte. Mit aller Kraft zog er an den Haaren gegen den Zug des Filters und bekam sie nach einiger Zeit frei. Sie war hier schon bewegungslos. Inzwischen war der Krankenwagen da. Die Sanitäter gaben nach 5 Minuten Wiederbelebungsversuchen auf. Sie hatten in dieser ganzen Zeit keinerlei Atmung, keinen Puls. Sie war kalt, die Hautfarbe veränderte sich und auch alle sonstigen Anzeichen einer Toten waren vorhanden. Sie erklärten sie für tot und forderten einen Arzt an, um den Totenschein auszustellen, so wie es die Vorschrift vorsah. Ihr Vater jedoch, Mark Buckleys Sohn, ein geisterfüllter Christ, der unter seinem Pastor und Schwiegervater so geistlich gelernt hatte, welche Autorität er in Christus hatte, schrie in diesem Moment gewaltig laut Folgendes. Nein, Satan, du wirst mir Jaden nicht nehmen. Ich bin Zehntengeber und beanspruche das Leben meiner Tochter. In genau dem Moment zuckte das Mädchen und der ganze Körper schien etwas vom Boden abzuheben. Sie machte die Augen auf und war wieder da. Als kurze Zeit später der Arzt ankam, fragte dieser erstaunt, wo denn das ertrunkene Mädchen sei. Die beiden Pfleger waren noch nicht fähig zu reden und zeigten nur fassungslos auf die kleine quietschfidele Jaden. Da nach 3 Minuten ohne Atmung das Gehirn normalerweise behindert ist, war die Überraschung groß, dass nach deutlich längerer Zeit ohne Sauerstoff auch die anschließenden Untersuchungen im Krankenhaus keinen Gehirnschaden feststellen konnten. Es war ein 100%iges Wunder, das in Kraft trat, weil ein Mann seine Autorität in Christus kannte und die Kraft der Worte des Glaubens einsetzte. Dieser Mann wusste, was der Bund mit Gott bedeutet. Als dann im Krankenhaus der Großvater seine Enkelin sah und sie fragte, ob er für sie beten solle, sagte Jaden nur, nein, ich bin wie Jesus von den Toten auferstanden, aber für Mama kannst du beten, da geht es gerade nicht so gut. Jede Mutter weiß jetzt genau, was hier gemeint ist. So, wir Christen sind Zehntengeber, oder? Wir geben 10% unseres Einkommens Gott, wir geben es in die lokale Gemeinde, das ist klar. Weil es ein Bundeszeichen ist von mir zu Gott. Ich muss es ja nicht tun. Im neuen Bund ist der Zehnte keine Verpflichtung. Aber wir tun das, weil wir glauben, in diesem Bund genauso zu brauchen wie im Alten Testament auch. Und der neue Bund ist eine Erfüllung des Alten und die Wenn-Dann-Prinzipien sind nie aufgehoben worden. Heute gilt auch, wenn ich Vater und Mutter ehre, lebe ich lange, wenn ich es nicht tue. Und so weiter. Er kannte seinen Bund und deswegen machte er die richtigen ersten Worte hier. Und seine Tochter lebt. Das vierte und letzte Beispiel betrifft meinen Papa. Am 30.09.2004, nach einem Aortabruch und einer OP, hatte Vater keine Blutgerinnung mehr. Und die Ärztin sagte, es sei ausgeschlossen, dass bei einem Mann seines Alters diese wieder einsetzen würde. Sie gab ihm keine Chance. Und als wir das erfuhren, machten wir gegenteilige Worte und beteten gemäß Matthäus 18,19 ein Gebet des Glaubens und der Übereinstimmung. Wir bannten die Worte der Ärztin und sprachen das aus, was Gott sagt, in Jesu Namen, er wird Blutgerinnung haben, er wird das hier überleben, er wird hier gesund wieder rauskommen. Wenige Stunden später rief die Ärztin meine Mutter zurück und sagte, dass sie sich selbst nicht erklären könne, aber die Blutgerinnung bei meinem Vater habe wieder vollständig eingesetzt. Es sei ein Wunder, sagte sie. Nun, wir wissen, er hat diese Operation damals überlebt und bis heute, soweit ich weiß, der einzige in über 50 Jahren St. Vinzenz Krankenhaus, dass jemand solch einen Aortariss überlebt hat. Normal ist das das Todesurteil. Das sagt uns auch der Arzt, sobald wir ihn aufschneiden, 3 Herzschläge und er ist tot. Weil das ist ein Riesenloch in der Hauptschlagader. Das kriegst du nicht rechtzeitig mehr zu. Und es ist alles gut. Er lebt immer noch. Papa, du siehst zu. Kannst du dir mal schreiben, stimmt? Oder, hey, du erzählst einen Käse, schreib mal rein, wie es war. Dann lesen die Online-Leute auch, was Sache ist. Oder Mama kann schreiben. Ich weiß, du guckst mehr und sie schreibt. So, die ersten Worte sind entscheidend. Und deswegen ermutige ich dich, mach Jesus zu deinem Herrn, nicht nur zu deinem Kumpel. Lass ihn dich führen. Mach deinen Bund mit ihm fest. Und dann lese und lebe in seinem Wort. Mach die Bibel nicht zu was du nur sonntags im Gottesdienst mal hörst, sondern das ist dein Tagesbeginn. Starte mit dem aufgeschlagenen Buch, mit der Bibel. Lies im Neuen Testament, wenn du Anfänger bist. Fange an zu lesen, les und lass es zu dir reden. Bitte immer, Gott spricht zu mir durch dieses alte, neue Buch. Und schau, was passiert, was Gott dir zeigt. So, ich fasse zusammen. Glauben bringt Autorität. Und der Glaube, der echte Glaube, spricht. Und deine ersten Worte entscheiden. So, ich möchte jetzt einen Aufruf machen. Für dich zu Hause, für euch hier im Saal. Dieser Aufruf ist vielleicht für jemanden hier heute das Wichtigste, was du in deinem Leben jemals entschieden hast. Vielleicht bist du das erste Mal dabei, aber auch die Leute das erste Mal hier im Saal, aber zu Hause mit Sicherheit auch, oder Leute, die das später sehen. Ich frage dich, möchtest du Jesus Christus bitten, dir deine Lebensschuld zu vergeben? Und egal wie jung du bist, wir alle haben gesündigt. Und Sünde trennt dich für immer von Gott. Gott möchte das wegnehmen. Und er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt, um dir das zu ermöglichen. Das war die Brücke, die bis heute steht. Und er sagt, jeder, der zu mir kommt und bittet mich um Vergebung, dem vergebe ich alles, was war. Alles. Complete. Restart. Und dann mach ihn zu deinem Herrn. Dann sagt Jesus, von heute an möchte ich dir nachfolgen. Sei mein Herr. Und du führst das abenteuerlichste Leben, was du je hattest. Ich habe diese Entscheidung vor über 30 Jahren getroffen. Vor 33 Jahren, mein Gott. Es hört sich so alt an. Und es war bis heute die beste Entscheidung meines Lebens. Sie war besser als die Entscheidung, Iris zu heiraten. Sie war besser als die Entscheidung für meine Kinder. Es gab nichts Vergleichbares. Weil all das hätte ich heute nicht mehr ohne ihn. Versteht ihr?
Wann immer du die Prioritäten falsch legst, verlierst du. Wenn Jesus nicht die Nummer 1 ist, ist er Nummer 0. Und Nummer 0 kann für dich nichts mehr tun. Und er ist die mächtigste Entität in diesem Universum. Er hat all das geschaffen, was ist. Und wenn du ihn kennenlernst, weißt du, dass es so ist. Da brauchst du es nicht mehr nur hoffen oder vermuten. Glauben heißt nicht nichts wissen. Glaube heißt, ich kenne. Ich kenne ihn. Ich kenne meinen Jesus, so wie dich auch. Ich höre ihn manchmal. Er spricht mit mir. Er liebt mich. Er ist mein König. Er ist mein bester Freund. Er ist mein Papa. Jetzt hast du keinen Papa mehr. Er ist mein Papa. Er ist der beste Vater, den du dir je vorstellen kannst. Und bitte steht doch mal auf hier im Saal. Und auch zu Hause, wenn du kannst, stell dich doch kurz hin. Und sprich das Gebet nach, was ich jetzt vorbete. Und wenn du es schon 100 Mal gebetet hast, es tut nicht weh. Es tut gut. Es macht nochmal fest, wer du bist. Wir wiederholen Dinge ganz bewusst, die wir auf dem Weg auch leicht verlieren können. Weil gerade das ist wichtig. Sprich mir nach. Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt all den Müll meines Lebens. All meine falschen Entscheidungen. All meine Sünde. All meine falschen Haltungen. Bitte vergib mir. Wasch mich rein. Ich nehme dein Angebot so gerne an. Und ich entscheide mich heute. Jesus sei der Herr meines Lebens. Ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt. Und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir. Und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.